Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
6 Uhr, das ist heute Morgen. Am Mikrofon begrüßt Sie Philipp Chapuis und das sind unsere Themen. Die Anliegen der Linken am 1. Mai. Die Gewinne von Schweizer Unternehmen müssten vermehrt wieder Menschen mit kleineren Einkommen zugutekommen, sagt der Präsident des Gewerkschaftsbunds. Die Schweiz ist ein Vorbild in Sachen Korruption. Doch im Ausland lockt auch bei Schweizer Firmen zu oft noch das Spiel mit den Schmiergeldern, um an Aufträge ranzukommen. Und die deutschen Politiker sollen der Fußball-EM in der Ukraine fernbleiben. Der Regierung sei es ernst, sagt unser Korrespondent und erklärt, warum sich Deutschland so exponiert. Mehr zu diesen Themen nach den Nachrichten mit Markus Amrain.
Der Finanzskandal bei der italienischen Rechtspartei Lega Nord führt auch in die Schweiz. Nach Angaben der Mailänder Ermittler gelangten mehrere Millionen Euro veruntreuter Parteigelder auf Bankkonten in Lugano. Das Geld sei für eine Luganese Firma bestimmt gewesen, die dem früheren Finanzchef der Lega Nord gehört habe. Diese Firma hat im März Konkurs angemeldet. Die italienischen Ermittler hatten tausende Dokumente in der Lega-Zentrale beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft Mailand will in den nächsten Tagen mit der Tessiner Justiz Kontakt aufnehmen. Italien will eine Erhöhung der Mehrwertsteuer vermeiden, mit milliardenschweren Einsparungen. So will die Regierung in Rom bis Ende Jahr zusätzliche 4,2 Milliarden Euro sparen. Gespart werden soll vor allem in Ministerien und in der Verwaltung. Laut Medienberichten gehören dazu auch das Außenministerium und die diplomatischen Vertretungen Italiens im Ausland. Die Mehrwertsteuer sollte nach den bisherigen Plänen bis Ende Jahr von 21% auf 23% erhöht werden. Ministerpräsident Monti sagte, es sei noch nicht sicher, ob Italien die Steuererhöhung wirklich umgehen könne. Die Kantone St. Gallen, Appenzell-Ausserrhoden und Thurgau wollen im Jahr 2027 eine regionale Expo der Ostschweiz durchführen. Darüber haben Regierungsmitglieder aus den drei Kantonen informiert. Bis Ende Jahr sollen nun die Regierungen und Parlamente der drei Ostschweizer Kantone über ein Vorprojekt entscheiden. Auf die Idee einer Expo Bodensee-Ostschweiz sei man gekommen, nachdem das Projekt Gottardo 2020 gescheitert sei. Dieses Projekt war von den Kantonen Uri, Tessin, Graubünden und Wallis zur Eröffnung des Gotthard-Basistunnels geplant. Israel hat mit dem Bau einer Mauer begonnen, an einem kurzen Teilstück der Grenze zu Libanon. Das melden die libanesischen Behörden. Die geplante Betonmauer soll 1 Kilometer lang und bis zu 7 Meter hoch werden. Sie soll die Stadt Metulla vor Raketenangriffen und Scharfschützen aus dem libanesischen Grenzbereich verschonen. Der Süden Libanons wird von der radikal-islamischen Hisbollah kontrolliert. Als erste Fluggesellschaft kauft Delta Airlines eine Erdölraffinerie. Damit will die amerikanische Fluggesellschaft jährlich 300 Millionen Dollar für den Treibstoff sparen. Das sind 3% der Ausgaben für Kerosin. 80% des Kerosins, das Delta in den USA verbraucht, soll künftig aus der eigenen Raffinerie kommen. Der Staat unterstützt den Kauf mit 30 Millionen Dollar. Ohne die Übernahme wäre die Raffinerie in Philadelphia geschlossen worden. Die Börsendaten von Thomson Reuters in New York schloss der Dow Jones Index bei 13.214 Punkten, minus 0,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.405 Punkten, minus 1,2%. Der Dollar wird zu 90,72 Rappen gehandelt, der Euro zu 1.2013 Franken, beziehungsweise zu 1,3244 $. Das Wetter heute Dienstag, im Norden wechselnd bewölkt und stellenweise Regengüsse. Im Süden häufiger Regen und örtlich Gewitter. Höchstwerte zwischen 16 und 20 Grad.
Am 1. Mai geht traditionell die Linke auf die Straße, um auf Themen wie Löhne oder Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Wenn es um Arbeit oder Arbeitsmarkt geht, dann sprechen wir im Moment auch oft über das Thema Zuwanderung. Sie sei gut oder schlecht für unser Land, sie würde an den Löhnen nicht rütteln oder eben doch und würde für Lohndruck sorgen. Die Meinungen gehen hier auseinander. Paul Rechsteiner ist Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Oliver Washington hat ihn gefragt, welche Antworten der Gewerkschaftsbund auf die aktuellen Themen im Arbeitsmarkt habe.
Wir verteidigen die Löhne, wir verteidigen die Renten, wollen gute Löhne, gute Renten. Die Schweizer Wirtschaft läuft insgesamt trotz der großen Probleme mit dem zu starken Schweizer Franken nach wie vor gut. Die Ergebnisse müssen aber wieder verstärkt den Menschen mit unteren und mittleren Einkommen zugutekommen. Hier hat es eine große Fehlentwicklung in den letzten Jahren gegeben.
Und bezogen auf die Zuwanderung heißt das dann einfach aus Ihrer Perspektive die flankierenden Massnahmen ausbauen und keine Ventilklausel anwenden.
Die Schweizer Wirtschaft war immer, wenn es gut gelaufen ist, auf Einwanderung angewiesen. Die arbeitenden Menschen in der Schweiz sind unterschiedlich zusammengesetzt. Die Gewerkschaften vertreten die Interessen der arbeitenden Menschen unabhängig von ihrer Herkunft. Wir kämpfen für gute Löhne, das heißt für gute Gesamtarbeitsverträge, für Mindestlöhne und auch für Renten, die das Versprechen der Bundesverfassung einlösen, dass man, wenn man ins Rentenalter kommt, von der Rente anständig weiterleben können muss.
Aber ab und zu geht es in der Politik auch um Symbolik, welche die Seele sozusagen des Volkes anspricht.
Aber am Schluss haben die Leute nicht gegessen von Psychologie, sondern es geht um Realitäten. Hier spielt der alte Slogan des 1. Mai, dass die Leute, wenn sie allein für sich kämpfen, wenig zu bestellen haben, wenn sie nicht wirtschaftlich mächtig sind. Hingegen, wenn sie sich zusammenschließen, vor allem gewerkschaftlich zusammenschließen, dass sie dann eine große Macht sind.
Stichwort Löhne. Die Lohnschere, die aufgeht, den Mindestlohn, den Sie fordern, glauben Sie eigentlich seitens der Gewerkschaften wirklich daran, dass Sie in der bürgerlichen Schweiz mit einem Mindestlohn direkt durchkommen werden?
Wir haben nicht nur einen Glauben, sondern auch einen Beweis. Wir haben vor 12 Jahren zum ersten Mal begonnen mit einer Mindestlohnkampagne. Keine Löhne unter 3.000 Franken. Diese Kampagne war außerordentlich erfolgreich. Überall dort, wo es Gesamtarbeitsverträge gegeben hat. Jetzt geht es darum, mit der neuen Mindestlohninitiative auch dort zu größeren Fortschritten zu kommen, wo keine Gesamtarbeitsverträge da sind. Der Lohndruck ist auch dort spürbar.
Paul Rechsteiner, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Die italienische Justiz ermittelt gegen führende Köpfe der Lega Nord und die Spur von schwarzen Kassen gefüllt mit abgezweigten Geldern, die führt auch ins Tessin. Der ehemalige Finanzverwalter der Lega soll im Tessin mit einer Tarnfirma illegale Finanzgeschäfte getätigt haben. Aus Italien Massimo Agostinis.
Die Baufirma mit Sitz in Lugano trägt den poetischen Namen Aurora, zu Deutsch Morgenröte. Auf deren Konti, die ebenfalls in der Schweiz sind, soll der Schatzmeister der Partei, Francesco Belsito, jahrelang legale staatliche Wahlkampfgelder für die Lega umgelenkt haben. Die mehreren Millionen, die in der Schweiz gelandet sind, dienten offenbar nicht nur ihm als Gehaltsaufbesserung. Damit soll auch die Terrasse von Gründervater Umberto Bossi renoviert oder eine Lega-Senatorin mit Diamanten beschenkt worden sein. Außerdem laufen Ermittlungen gegen den Chef des italienischen Rüstungsgiganten Finmeccanica. Die Lega soll mit den Staatsgeldern, die für den Wahlkampf gedacht waren, entscheidende Personen geschmiert haben, damit der heutige, ihr nahestehende CEO den Posten sicher erhält. Unangenehm für die Schweiz ist, dass Belsito über diese Luganeser Tarnfirma und Schweizer Conti möglicherweise auch schmutziges Geld der mächtigsten Mafia im Land, der kalabrischen 'Ndrangheta, gewaschen hat.
Der politische Druck auf das EM-Gastgeberland Ukraine nimmt zu. Die deutsche Regierung erwägt einen Boykott der Spiele, wenn die inhaftierte Julia Timoschenko nicht für eine medizinische Behandlung freigelassen wird. Auch EU-Kommissionspräsident Barroso will dem Fußballturnier in der Ukraine fernbleiben, falls sich die Situation nicht bessert. Andreas Lüthi hat Deutschland-Korrespondent Kaspar Selk gefragt, wie ernst es der deutschen Regierung mit der Boykottdrohung sei.
Ich glaube, es ist hier sehr ernst. Es ist, ja, man muss das sehen, nicht ein Boykottaufruf für die EM an sich. Also man will nicht die deutsche Fußballnationalmannschaft von dieser Europameisterschaft zurückziehen. Es geht nur um die Frage, ob Politiker dahin reisen sollen. Frau Merkel oder Herr Westerwelle oder andere Minister. Und da will man, so scheint es, ziemlich konsequent auftreten. Und nicht zuletzt, nachdem jetzt am Samstag die Tochter von Frau Timoschenko erneut an die Kanzlerin herangetreten ist mit der dringlichen Bitte, bitte tun Sie etwas für meine Mutter, bevor es zu spät ist.
Was will die deutsche Regierung erreichen mit dem Boykott?
Man will eine gute medizinische Versorgung für die Patientin Timoschenko erreichen. Wie gesagt, die Familie Timoschenko ist schon mehrfach an Deutschland herangetreten. Deswegen sind auch Ärzte des hiesigen Berliner Universitätskrankenhauses der Charité zweimal in die Ukraine geflogen und haben Frau Timoschenko untersucht und sind zum Schluss gekommen, dass sie ernsthaft krank ist, dass sie einen massiven Bandscheibenvorfall habe, der sehr, sehr schmerzhaft sei und der auch schon chronische weitere Krankheitsbilder ausgelöst habe. Das könne man nicht mit einer Entsendung zum Beispiel von einem, zwei Spezialisten in die Ukraine lösen, sondern dazu müsse sie in eine stationäre, intensive Behandlung kommen, hierher nach Berlin. Das bietet man an und das will man auch erreichen. Also es geht nicht irgendwie um die Freilassung von Frau Timoschenko oder den Freispruch, sondern es geht um eine menschliche Behandlung eines Patienten.
Die deutsche Regierung hat als erste oder jedenfalls erste große Stimme mit dem Boykott gedroht. Weshalb exponiert sich Deutschland derart?
Ich glaube schon, dass es primär um das humanitäre Thema geht. Es ist nicht irgendeine Person, die da irgendwie nicht besonders gut behandelt wird, sondern es ist eine exponierte Persönlichkeit, die ganz besonders miserabel behandelt wird. Davon geht man hier aus. Es könnte auch eine Rolle spielen, natürlich, dass Deutschland ein bisschen vorausdenkt und überlegt, was passiert, wenn dieses Thema noch viel akuter in 3-4 Wochen auf dem Tapet liegt. Dann könnte man dann vor der Frage stehen, ob man nicht die Fußballnationalmannschaft zurückziehen müsste. Deswegen glaube ich, hat man das Thema rechtzeitig angehen wollen und den Druck eben jetzt schon erhöht.
Sagt Deutschland-Korrespondent Kaspar Selk. Geschäften im Ausland ist für Schweizer Firmen nicht immer ganz einfach. Manchmal ist es sogar riskant. Ausländische Partner fordern zum Teil für einen Auftrag Schmiergeld und wer nicht mitmacht, bekommt den Auftrag nicht. Das Schweizer Gesetz lässt hier allerdings auch bei Aufträgen im Ausland wenig Spielraum. Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer.
Zuerst die gute Nachricht. Schweizer Firmen sind im Ausland immer seltener in Korruptionsskandale verwickelt. Auf der neuesten Anti-Bestechungsrangliste der Organisation Transparency International steht die Schweiz auf Platz 1. Doch auch die Schweizer Firmen können der Versuchung nicht immer widerstehen im Kampf um einen lukrativen Auftrag. Über die Hälfte jener Schweizer Firmen, die im Ausland um Schmiergelder angegangen worden seien, hätten letztlich auch bezahlt, sagt der Churer Wirtschaftsprofessor Christian Hauser.
Wahrscheinlich denken viele Unternehmen, dass sie, wenn sie hier nicht Zahlungen leisten, dass sie dann das Geschäft eben nicht machen können, dass Prozesse zu lange dauern, dass man dann aus dieser Verlegenheit heraus diese Zahlungen leistet.
Rund 500 Schweizer Exportfirmen hat Hauser befragt. Und er stellte fest, viele Unternehmen wissen nicht, dass das Bestechen von ausländischen Staatsangestellten verboten ist. Seit etwa 10 Jahren können Schweizer Unternehmen und Einzelpersonen nämlich hier vor Gericht gestellt werden, wenn sie im Ausland einen Staatsbeamten bestechen. Oft fehlen in Schweizer Firmen aber offenbar auch interne Richtlinien zum Thema Korruption. Und wenn es sie gibt, werden sie den Mitarbeitenden oft nicht ausreichend vermittelt.
Spezifische Maßnahmen wie Schulungen zum Beispiel auf das Thema Korruption, Korruptionsprävention, die sind doch noch sehr selten.
Dass die Schweiz international dennoch recht gut dasteht, zeigt laut Hauser, dass bei vielen Unternehmen ein Umdenken stattfindet. Unternehmer hätten begriffen, dass der aktive Kampf gegen Korruption durchaus dem eigenen Image helfe, glaubt der Wirtschaftsprofessor.
Wir haben auch gesehen in den Gesprächen mit Unternehmen, dass sie dadurch einen Wettbewerbsvorteil haben. Es gab Fälle, da haben uns Unternehmen berichtet, dass sie Aufträge bekommen haben, wo sie zuerst nicht zum Zuge kamen, aber als dann der Korruptionsskandal aufflog, sind sie zum Zuge gekommen, weil sie sich eben nicht daran beteiligt haben in der ersten Runde.
Dennoch, jede vierte der 500 befragten Firmen gibt an, schon einmal Aufträge verloren zu haben, weil ein Konkurrent Schmiergeld bezahlte. Oft bleibe gerade kleineren Firmen nichts anderes übrig, als sich ganz aus jenen Ländern zurückzuziehen, in denen Korruption gang und gäbe sei, wenn sie nicht mit dem Schweizer Gesetz in Konflikt kommen wollen. Gleich lange Spieße würden die Schweizer Exportfirmen erst erhalten, wenn alle Exportnationen ähnlich strenge Gesetze gegen Korruption im Ausland einführen würden.
Soweit die Frühinformationen von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte ist Simon Weber, am Mikrofon Philipp Schapfi.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.